Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Auch wenn es für mich, da bin ich ganz ehrlich mit euch, kein Grund zur Freude ist, ich möchte heute mit euch über eine Industrie sprechen, die wächst und die in Zukunft vermutlich sogar noch stärker wachsen wird. Deswegen kann ich verstehen, dass viele Anleger genau solche Aktien im Depot haben bzw. im Depot haben wollen. Und jetzt kommt auch noch dazu, diese Aktien sind noch nicht mal zu teuer. Legen wir los. Ich begrüße euch ganz herzlich und ich hoffe, es geht euch gut. So, anhand meines Seufzers erkennt ihr vielleicht schon, das ist heute nicht mein Wunschthema. Aber wir sprechen über die größte Industrie in den USA und wir sprechen über eine Industrie, die auch in Europa nochmal deutlich wachsen wird. Und zwar weitestgehend unabhängig von den aktuellen Nachrichten. Und deswegen möchte ich keinen Bogen drumherum machen, denn wenn ich hier über Geldanlage spreche, dann kann ich nicht sagen, ja, die Themen der Geldanlage, die haben es mir jetzt angetan. Und bei den Themen, da mache ich aus persönlichen Befindlichkeiten heraus, mache ich dann einen Bogen. Ich habe in einer Podcast-Rezension gelesen, die Frage, das war letztes Jahr, Mitte letzten Jahres, ob ich denn denken würde, mein linker Pazifismus sei heute noch das Gebot der Stunde oder sowas in der Richtung. Also ob ich da heute noch zu stehen würde. Zuerst einmal stelle ich fest, dass es mir vollkommen egal ist, was außerhalb meines Freundes, Familien und vielleicht auch noch Bekanntenkreises irgendjemand von mir denkt, denn er hat das Recht dazu. Ich teile hier meine Standpunkte. Im Wesentlichen konzentriere ich mich auf die Geldanlage. Manchmal schwingt vielleicht auch ein politischer Gedanke mit. Und ihr dürft und sollt jederzeit denken über mich, was ihr denn wollt. Das ist vollkommen in Ordnung. Ich muss allerdings feststellen, ich wünschte manchmal, ich sei ein überzeugter Pazifist. Denn das ist ein so unmoderner Standpunkt mittlerweile heute, dass ich da großen Respekt für habe. Ich bin allerdings zu sehr Realist, um Pazifist zu sein. Ich halte es allerdings, wie ist das mit den berühmten Fähnchen im Wind? Also, wenn jemand mit der, das ist ja ein Ideal, Pazifismus, wer das dann aufgibt, weil er sagt, naja, heute passt das aber nicht mehr so gut, ach, ist eigentlich auch nicht so richtig cool dann, ne? Insofern, das als kleines Feedback dazu. Und ansonsten spreche ich hier über die Möglichkeiten, mit Sektoren, mit Branchen, mit Unternehmen Geld zu verdienen, Rendite zu erzielen. Und ich sage euch was, die Grauzonen sind enorm groß. Wenn ich denn hier mal in Recherche aufdecken würde, viele, die sagen, ja, aber da investiere ich nicht oder da investiere ich nicht, das würde ich niemals machen. Und wenn man dann mal ganz genau hinschaut, wer ist denn in Rohstoffunternehmen investiert? Hier sind Rohstoffunternehmen diejenigen, die mit den schönsten und fairsten Arbeitsschutzgesetzen so in der Welt unterwegs sind, in all den Regionen, wo sie denn produzieren? Na, ich würde wohl nicht sagen, das gilt im Übrigen auch für die meisten Goldminen. Und was braucht es denn, um Rüstung, um Militär und aufzubauen, auszubauen? Sehr viele Rohstoffe. Denken die meisten, wenn sie eine Rohstoffaktie kaufen, zuerst mal an militärische Aufrüstung? Wahrscheinlich nicht. Das, ich weiß nicht, was ich damit sagen will. Wer in reinster Konsequenz sagt, das und das und das will ich nicht, der wird wahrscheinlich an der Börse nicht so richtig glücklich oder hat nur sehr, sehr wenige Unternehmen dann zur Auswahl, in die er investieren kann. Und das, was ich hier ganz sicherlich nicht für euch sein möchte, ist der moralische Kompass. Ich erhebe auch nicht den moralischen Zeigefinger. Ihr investiert dort, wo ihr investieren möchtet. Auch das muss mir zwangsläufig egal sein, wenn ich mir darüber jetzt auch noch Gedanken machen würde. Ich kann nur mein unmittelbares, und auch da will ich mein Umfeld nicht beeinflussen, ich möchte mit meinem Umfeld darüber diskutieren. Aber diese Diskussion sollte sachlich sein. Und ihr seht, wann immer es darum geht, mal sind die Gemüter ein bisschen erhitzter, mal ein bisschen weniger erhitzt, dann ist da auch wahnsinnig viel, wie umschreibe ich das freundlicherweise, Kokolores dabei. Ja, also wer denkt, er würde unserer Landesverteidigung etwas Gutes tun, indem er Rheinmetall-Aktien kauft. Wir kommen gleich zum Thema ganz konkret. Denn diese Unternehmen werden sich in den nächsten Jahren gut entwickeln. Der ist ja auch mit einer verkehrten Erwartungshaltung unterwegs. Der Verkäufer einer Aktie bekommt euren Kaufpreis. Das Unternehmen Rheinmetall, das gilt natürlich auch für alle anderen Unternehmen, hat gar nichts davon, wenn ihr eine Rheinmetall-Aktie kauft. Ein Unternehmen unterstützt man mit dem Kauf einer Aktie nur in dem Moment des IPOs oder bei einer Kapitalerhöhung. Ansonsten kriegt der Verkäufer der Aktie das. Wer also sein Depot vollgemacht hat mit Rüstungsaktien, der unterstützt den Gedanken, dass sich Deutschland stärker im Bedarfsfall verteidigen können muss, keineswegs. Der kann selbstverständlich freiwillig selbst aktiv werden, muss er aber auch nicht. Auch das will ich ihm nicht anheimstellen. Nur der Kauf einer Aktie hat damit zu tun, dass man Rendite erzielen will. Und womit man das dann erzielt, das kann man einfach für sich behalten. Das hat mit der politischen und gesellschaftlichen Diskussion einfach nichts zu tun. Außerdem ist das ein Sektor, der geradezu prädestiniert ist, um über ETFs dort zu investieren. Halte ich in diesem Fall für den besten Weg, weil man hier eine schöne Diversifikation hat. Und deswegen habe ich euch genau das heute Morgen schon geschickt. Europäische Rüstungs- und Verteidigungs-ETFs, die Begrifflichkeit lassen wir jetzt mal weg. Ja, man kann mit, das ist Licht immer im Auge des Betrachters, ob man gerade derjenige ist, der angreift oder sich verteidigt. Auch die Diskussion werden wir hier nicht führen. Dass man aber mit diesen ETFs wahrscheinlich in den nächsten Jahren eine anständige Rendite einfahren wird, das halte ich für wahrscheinlich. Und weil wir hier über Geldanlage sprechen, ist das genau mein Gebot. In kurzer und kompakter Form bekommt ihr das, habt ihr es bereits bekommen, im Report, den ich heute Morgen an euch gesendet habe. Falls ihr den nicht bekommt, dann ist das jetzt der Zeitpunkt, wo ihr es nachholen könnt. Der linksgrün Versiffte schickt euch also Rüstungsunternehmen, ETFs und die Informationen dazu. Holt sie euch. Wie heißt das? Jemanden eins auswischen. Genau, das könnt ihr damit, wenn ich so wollt. www.lars-erichsen.de oder ihr klickt auf den Link in den Shownotes. Und dann die allerletzte Vorankündigung, bevor ich hier einsteige in das Thema. Wo kann ich hier überhaupt investieren? Wo sind die Unterschiede auch bei den Unternehmen? Das sieht man nämlich auch sehr schön an der Börse. An der Börse ist sie nicht alle gleich laufen. Ich bin auf der Invest und zwar, das kann ich mir so lange hin, sollte ich vielleicht meinen Vortrag dann mal fertig machen und insbesondere die Belege aus dem Jahr 2008 und 2009 raussuchen, die ich euch nämlich dort zum Teil, es geht jetzt nicht darum, dass wir eine Stunde lang meine Belege aus dem Trading anschauen. Aber ich werde dort auch einen Vortrag halten, 17. und 18. April in Stuttgart. Ich blende euch einfach mal hier die Termine ein und sage, ich freue mich auf euch. Und jetzt sprechen wir über etwas, was ja keine Prognose mehr ist, sondern fest in der Haushaltspolitik. Man hat es sich lange nicht vorstellen können. Mittlerweile ist die Schuldenbremse faktisch ausgesetzt. In Deutschland, ja, das heißt also für Verteidigungsausgaben und nochmal, lass die Begrifflichkeit weg, ob es Verteidigung oder was auch immer ist. Damit halten wir uns heute nicht auf. Das heißt also, es kann nahezu, und das wird meines Erachtens sogar noch mehr werden, und zwar auch ohne die Drohung von Donald Trump, aus der NATO auszusteigen. Das ist genau wie das große Thema Energieautarkie, über was ich hier in der nächsten Woche wahrscheinlich sprechen werde. Ich weiß nicht, ob gewollt oder ungewollt, spielt auch keine Rolle an dieser Stelle. Selbst wenn Donald Trump nur mit dem NATO-Austritt droht, er braucht eine 2-Drittel-Mehrheit dafür im Senat, ist völlig egal. Europa und auch der Rest der Welt weiß, im Bedarfsfall werden wir wohl auf uns selbst angewiesen sein. Möglicherweise. Und das ist ja das, wofür man dann vorsorgt in dem Sinne, dass man einfach sehr viel mehr investiert als in der Vergangenheit. Polen gibt, glaube ich, aktuell schon 4% aus. Frankreich erhöht seinen Verteidigungshaushalt auf das höchste Niveau seit dem Kalten Krieg. Die baltischen Staaten planen Ausgaben bis zu 5% des Bruttoinlandsprodukts. Und all das ist natürlich, also die Frage ist gar nicht mehr, ob dieses Geld fließt, sondern die Frage ist, wo kommt es in Unternehmensbilanzen wirklich an? Und deswegen möchte ich die vier Ebenen heute ist Podcast-Time, wir nehmen uns diese Zeit, gerne einmal beschreiben. Es gibt natürlich die direkten Rüstungsunternehmen. Das sind die offensichtlichen, aber auch hier muss man ein bisschen differenzieren. Also Unternehmen, die Kampfflugzeuge, Panzer, Artillerie, Raketen bauen, die werden von diesen steigenden Verteidigungsbudgets direkt profitieren. Es ist aber auch wichtig zu verstehen, dass nicht alle Rüstungsunternehmen gleichermaßen profitieren und dass der Zeitverzug zwischen einer Budgeterhöhung und tatsächlichen Gewinnen relativ groß sein kann. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum einige sich fragen, ich habe dieses oder jenes Unternehmen im Portfolio, warum läuft das denn nicht? Ich meine, das wird ja eher alles noch viel schlimmer, die Androhungen werden noch viel lauter und dennoch läuft mein Unternehmen hier seitwärts. Das liegt genau daran. Rüstungsaufträge haben typischerweise Laufzeiten von 3 bis 10 Jahren. Und ein Beschaffungsprogramm, das heute politisch beschlossen wird, schlägt sich, und das hängt ein bisschen davon ab, in welchem Land es beschlossen wurde. Ihr könnt euch denken, wo es ein bisschen langsamer geht und wo es ein bisschen schneller geht. Das schlägt sich dann erst in 2 bis 3 Jahren vollständig in Umsatzzahlen nieder. Was sich sofort zeigt, ist natürlich der Auftragseingang, also der Orderbestand. Und der macht dann die künftigen Umsätze sichtbar, aber die Börse diskontiert normalerweise nicht mehrere Jahre im Voraus, sondern am liebsten in guten Phasen, könnte es mal ein bisschen mehr sein, so 6 Monate. Der Schwerpunkt liegt momentan eindeutig auf Landsystem und auf Artillerie. Europa hat erkannt, dass Luftwaffe und Marine langfristige Investitionen sind. Der unmittelbare Bedarf, und ich bediene mich hier der offiziellen Verlautbarung, die wir haben. Ja, man kann ja nachschauen, was wird wo, in welchem Umfang bestellt. Wo jetzt bereits sehr, sehr viel passiert ist bei Munition, bei gepanzerten Fahrzeugen und bei Artilleriesystemen. Das liegt natürlich daran, dass man es in der Ukraine relativ gut sehen konnte. Moderne Kriegsführung, Landkriegsführung ist in erster Linie eine logistische und eine industrielle Frage. Das heißt also, wer Haubitzen, Panzer und Munition produziert, ist kurzfristig wahrscheinlich besser positioniert als diejenigen, die Kampfflugzeuge bauen, weil das einfach wahnsinnig lang dauert. Rheinmetall ist wahrscheinlich das prägnanteste europäische Beispiel. Auftragsbestand, der sich in den letzten 2 Jahren in etwa verdreifacht hat. Munition ist oft der am meisten unterschätzte Bereich. Europa hat seine Munitionslager in 3 Jahrzehnten des Friedens, man wünscht sie sich zurück, auf ein Minimum reduziert. Und jetzt kommt, das ist ein Wort, welches mir schwer über die Lippen geht. Und ihr merkt wahrscheinlich, dass es eh nicht mein Lieblingsthema ist. Um die Bestände auf ein kriegstaugliches Niveau zu bekommen, erfordert es massive und dauerhafte Investitionen. Wenn man sich überlegt, was, also die schieren Zahlen in der Ukraine, was hier verbraucht wird, was allein die USA verbraucht haben im Iran-Krieg jetzt in den letzten Wochen. Unfassbar, welche Mengen und welche Werte hier zerstört, mit Vorsatz in diesem Fall zerstört werden. Das heißt, wir sprechen hier über Produktionsvolumina über viele, viele Jahre. Und Unternehmen, die diese Munitionskomponenten, diese Sprengstoffvorprodukte und Raketenantriebe herstellen, die werden das in ihren Umsätzen sehen. Ein zweites Schlüsselfeld, relativ neu, sind Drohnen. Erfahrungen aus der Ukraine und auch aus dem Iran-Konflikt haben gezeigt, dass jegliche Form der Verteidigung so viel einfacher und billiger ist mit unbemannten Systemen, die im Prinzip preislich einen Vorteil haben, dass man sich fragt, wie teuer kann denn früher wohl Krieg gewesen sein? Diese Drohnen werden relativ günstig hergestellt im Vergleich zu Raketen, die gefeuert werden. Überhaupt gibt es keinen Vergleich. Und das gilt natürlich auch für die entsprechenden Drohnenabwehrsysteme. Wer Drohnen abschießen kann, ist heute mindestens ebenso gefragt wie derjenige, der sie abfeuern kann, beziehungsweise der sie also baut. Teil 2, ein sehr großer Teil, ist Elektronik, Sensorik und Kommunikation. Moderne Militärtechnologie hat zu einem erheblichen Teil auch mit Elektronik zu tun. Ein Kampfpanzer, ich merke, wie mir diese Begriffe einfach keinen Spaß machen, ich sage es nur noch einmal, der neuesten Generation hat mehr Rechenleistung an Bord. Ich konnte es selber nicht glauben und ich muss dann sagen, für einen kurzen Moment, wenn man auf die Seiten drauf geht und man schaut sich diese Produkte an, hat das was von wie früher Commodore 64-Zeit, auch eine Form Ja, wenn man die Verwendung vergisst von Faszination, wenn man sich diese Sachen anschaut, die verfließt natürlich, wenn man über die Einsatzmöglichkeiten sich Gedanken macht. Also da ist in etwa so viel Rechenleistung an Bord wie bei einem mittelgroßen Rechenzentrum vor 10 Jahren noch. Artilleriegeschosse mit Präzisionssteuerung benötigen GPS-Chips, Sensoren, Miniaturrechner, Aufklärungssysteme laufen auf KI-gestützter Bildauswertung, Gefechtsgeldkommunikation, Feldkommunikation erfordert abhörsichere Verschlüsselung in Echtzeit und so weiter. Das bedeutet, dass ein erheblicher Teil der Verteidigungsausgaben an Unternehmen geht, die keine klassischen Rüstungsunternehmen sind. Ich habe es gesagt, das ist die Grauzone, mit der man an der Börse leben muss, sondern Halbleiterhersteller, die spezialisierte Chips für Militäranwendungen fertigen. Außerdem Unternehmen aus dem Bereich Sensorik, Optronik, Wärmebildkameras, Laserzielsysteme, Radarmodule. All das sind so Zuliefererkomponenten. Wer Lust hat, steigt hier gerne tiefer ein. Die werden in steigenden Stückzahlen benötigt. Und Thales zum Beispiel, der französische Mischkonzern, ist exemplarisch. Ein erheblicher Teil der Erlöse stammt schon heute genau aus diesen Bereichen, also Elektronik, Radar, Kryptographie für Verteidigungskunden und. Dann haben wir natürlich noch einen Bereich, den man nicht zuerst mit dem Militär in Verbindung bringt. Das ist Cybersicherheit und die Kommunikationsebenen. Europäische Militärs investieren massiv in sichere Netzwerkinfrastruktur, verschlüsselte Kommunikationssysteme, Cyberabwehrkapazitäten. Das sind ebenfalls Aufträge, die an spezialisierte Technologieunternehmen vergeben werden. Übrigens gerade an der Börse zum ersten Mal. Diese Cybersecurity-Aktien sind halt richtig, richtig hoch bewertet in der Vergangenheit gewesen. Zum ersten Mal haben wir da wieder ein ganz interessantes Signal gesehen, was dafür sprechen könnte, dass wir hier in die nächste Trendphase reinkommen. Satellitenkommunikation ist dann noch ein weiteres Feld und. Also Satellite, man kann sich vorstellen, warum das, was derzeit rund um den Space, den Raum passiert, warum das an der Börse alles so ein Hype ist. Das ist nicht nur, weil wir überall einfaches Internet haben sollen, sondern es hat natürlich unmittelbar genau damit zu tun. Da Unternehmen aus dem Bereich der Raumfahrt, Satellitenkommunikation und. Und dann ich habe ihn schon angedeutet, wenn man so will, fast wie ein blinder Fleck, weil es oft übersehen wird, Rohstoffe. Aufrüstung ist ein massiver Rohstofftreiber. Und deswegen würde ich auch nie behaupten, dass ich in diese Entwicklung nicht investiert bin. Ich bin privat nicht in diese Unternehmen direkt investiert. Das ist so. Aber wo ich da meine Grenze ziehe, interessiert es am Ende des Tages jemanden, ob ich dann mit steigenden Rohstoffpreisen? Das ist einzig und allein eure Entscheidung. Macht euch da völlig frei von dem, was ihr meint, was sich am besten anhört am Stammtisch. Das Einzige, was ich nicht hören möchte, und ganz ehrlich, ist, wenn wir darüber sprechen, es gäbe keine Alternative mehr und auch keine politische Alternative mehr. Und was ich noch weniger möchte, ist, wenn mir das war jetzt in diesem Fall mal der CEO von Rheinmetall, das gilt natürlich auch andere, wenn mir CEOs von Rüstungsunternehmen erklären, wie die Sicherheitslage in der Welt ist, dann gleich weiterblättern. Ganz ehrlich, natürlich, also ob die da objektiv rangehen, ich möchte nicht, dass die Einfluss haben auf die Politik, haben sie natürlich trotzdem. Aber wir sind ja hier in einem Podcast, wo ich sagen kann, was ich möchte. So. Stahl ist natürlich der offensichtlichste Fall, wenn wir über Rohstoffe sprechen. Panzer, Schiffe, Artillerie, Munitionshülsen, alles benötigt Stahl in erheblichen Mengen. Und zwar sehr spezifischen Panzerstahl, der andere Qualitätsanforderungen hat als Baustahl. Europäische Stahlunternehmen sind mit militärisch zertifizierten Produktlinien am Start, stehen vor einer strukturellen Nachfragebelebung. Meines Erachtens auch unabhängig davon, aber wenn es um diesen spezifischen Stahl geht, dann ist auch das interessant. Also die zivile Stahlindustrie wird im Wesentlichen nach Aufträgen aus dem zivilen Bereich an der Börse bewertet. In konjunkturell stärkeren Phasen sind sie stärker und andersrum. Ich glaube aber, dass das eine nachhaltige Nachfragebelebung geben wird. Aluminium ist eine zweite kritische Komponente. Leichtmetalllegierungen sind unverzichtbar für Flugzeuge, Drohnen, Fahrzeugpanzerung, Raketengehäuse und. Das wiederum ist relativ energieintensiv. Das führt natürlich bei steigenden Energiepreisen zu Produktionsengpässen, was wiederum die Preise antreibt. Titan haben wir noch, ein sehr unterschätzter Rohstoff. Und dann natürlich Kupfer. Jedes elektrische System in einem Militärfahrzeug, jede Kommunikationsanlage, jede Drohne braucht Kupfer. Seltene Erden, kritische Materialien, Mineralien sind die vierte Ebene. Zuletzt deutlich zurückgekommen, glaube ich, wird auch über Jahre hinweg ein Thema bleiben. Und zwar eben nicht nur aufgrund der vielfach zitierten hier Smartphones, sondern genau deshalb. Permanentmagnete für Elektromotoren in Drohnen, Lenkwaffen, spezielle Legierungsmetalle für Hochleistungswerkstoffe, Wolfram für panzerbrechende Munition, noch so ein Wort. All das kommt heute mehrheitlich aus China. Und wir werden hier ganz klar sehen, dass sowohl Europa als auch die USA eigene Industrien aufbauen werden. Man könnte noch weitergehen, reingehen in Sprengstoffvorprodukte. Meine Güte, was ich da alles gelernt habe, was ich gar nicht wissen wollte. Ammoniumnitrat, Nitrocellulose, TNT-Vorprodukte. Diese Munitionsproduktion hängt ganz massiv von einer Industrie Chemie ab, die Europa in den vergangenen Jahren massiv abgebaut hat und vermutlich wieder aufbauen wird. Und dann, last but not least, Infrastruktur. Sowieso schon ein großes Thema, aber moderne Streitkräfte sind ja keine Ansammlung mehr von Waffensystemen. Das sind sehr hochkomplexe logistische Organisationen und die benötigen Infrastruktur. Das heißt also, militärische Bauprojekte, von denen einige schon gestartet wurden, sind der direkteste Kanal. Du brauchst neue Kasernen, Depots, Hangars, Radarstationen, Grenzüberwachungsanlagen, Bau- und Ingenieursunternehmen. Mit Erfahrung in staatlichen Großprojekten werden davon profitieren. Logistik und Transport ist eine weitere Ebene, also militärische Mobilität, die Fähigkeit, Truppen und Material schnell durch Europa zu bewegen. Und wir hoffen alle, dass das nie passiert, aber wie immer in diesen Bereichen, ich meine, wir haben ja auch, und da kann jetzt niemand dafür, der beim Militär angestellt ist. Nur das wurde auch 30 Jahre, sowas hält man eben vor. Und das wird dann auch weiter mehr oder weniger instand gehalten, auch wenn es ja de facto gar keine Verwendung hatte. Und deswegen, das hat ja kaum eine Industrie, dass man sagt, ja, aber vielleicht brauchen wir es nicht. Aber vielleicht auch doch. Dann würde man bei allen anderen immer sagen, und hat man zum Teil ja auch hier gesagt in der Vergangenheit, ja, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Und jetzt ist die Wahrscheinlichkeit gefühlt sehr viel höher, aber selbst wenn die sinken würde, kann ich mir bedauerlicherweise nicht vorstellen, dass in den nächsten 5 oder gar 10 Jahren sich der Wind insofern dreht, dass man sagt, ja, dann sollten wir lieber nicht mehr so investieren. Jede Bewegung, das ist meine ganz große Hoffnung für die Welt, wenn ihr so wollt. Jede starke Bewegung führt immer irgendwann zu einer Gegenbewegung. Der Gedanke heute, dass nur im Prinzip jeder das Recht hat, als ob das funktionieren würde, ultra reich zu werden und sowas wie eine Milliardärssteuer selbst von Leuten, die davon weit entfernt sind, als etwas völlig Abstruses behandelt wird, weil der Sozialismus hat ja eine Milliardärssteuer, ist nicht Sozialismus. Jede starke Bewegung führt zu einer Gegenbewegung. Das ist die einzige Hoffnung, die ich habe. Aber auf Hoffnung kann man dann auch nicht eine Strategie aufbauen. Deswegen das Thema nun mal am Rande, wirklich am Rande. Nicht jeder Sektor, der logisch von Aufrüstung profitiert, wird das auch sofort in den Quartalszahlen zeigen können. Der zeitliche Abstand zwischen politischer Entscheidung, dem Haushaltsbeschluss, der Ausschreibung, Auftragsvergabe und ersten Umsatzausweis beträgt bei Großprojekten mehrere Jahre, 2 bis 5 Jahre. Das heißt also, genau die aktuelle Delle, die man vielleicht bei einigen sieht, weil hier wurde schnell eingepreist und jetzt momentan sind die Quartalsergebnisse so, dass man sagt, das sind aber relativ teuer, die Unternehmen. Diese Delle könnte für strategische Investoren, die hier investiert sein wollen, eine ganz interessante sein. Und nochmal, ETFs sind hier für mich das geeignete Mittel der Wahl. Im heutigen Report habe ich einige unter die Lupe genommen. Könnt ihr euch gerne anschauen. www.lars-erichsen.de oder ihr klickt einfach auf den Link hier in den Shownotes. Und wer den Eindruck hatte, Mensch, da muss er sich aber ziemlich schwierig heute durchlavieren. Touché. Das war auch mein Eindruck. Wir hören uns hier am Montag wieder. Macht's gut, bis dahin und ciao. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich sehr, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dann, alles Gute, dein Lars.